Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Episode vom NFL Tuesday oder wie Christian gerne sagt, heute, diese Woche mal wieder NFL Tuesday on a Wednesday. Bitte entschuldigt die kurze, wenn auch nur eintägige Verspätung. Gestern haben wir einen auf Jalen Ramsey gemacht und sind nicht erschienen zum Arbeitsplatz und deswegen kommen wir erst heute und besprechen natürlich die Woche 3, die wir jetzt hinter uns gebracht haben. Rennen ja auch schon auf Woche 4 zu und das ist ja schon interessant, denn wir befinden uns dann schon im Grunde genommen im zweiten Viertel der Saison, wenn Woche 4 abgeschlossen ist. Und es gibt natürlich dann auch in dem Moment uns natürlich die Möglichkeit, hier so ein bisschen zu analysieren, nicht nur was in Woche 3 passiert ist, sondern auch was vielleicht overall schon so gesagt werden kann über den Start in die Saison, über das erste Viertel. Schauen wir natürlich dann auch auf Woche 4. Um dann so ein bisschen zu gucken, wo geht's hin, so ein Fazit zu ziehen. Bevor wir das machen, vielleicht erstmal Grüße an dich, Christian. Schön, dass du da bist.
Ja, danke, danke. Ja, danke, dass ich hier sein darf.
Und hallo an ausnahmsweise darfst du dabei sein. Ich habe noch im Grunde genommen zwei Sachen, die ich ganz gerne vorab nochmal, bevor wir starten, sagen würde. Und zwar eine Sache. Naja, wir beiden, Christian, du und ich als große Marketing-Genies, haben am Ende, ganz am Ende unserer letzten, die ja auch relativ lang war, unserer letzten Folge, angekündigt, dass wir ein kleines Booklet erstellt haben. Booklet zur aktuellen Saison, beziehungsweise es ist ein, wenn man möchte, so eine Art Broschüre zur aktuellen Saison, die einmal den kompletten Spielplan auf einen Blick enthält. Das heißt, für jedes Team kann man dann gucken, wer spielt gegen wen, was sind das für Spiele, ist das ein Donnerstagsspiel, Sonntag früh, Sonntagnachmittag, Sonntagnacht oder Montagabend. Dann ist da eine Kaderzusammenstellung für jedes Team drin, das heißt das Depth-Chart, so wie es zumindest relativ aktuell. Es gibt ja immer Nuancen, die sich dann verändern.
Zwei von ungefähr, ne?
Genau. Und dann auch noch Infos zum Franchise. Das heißt, so ein bisschen kurze, grundlegende Infos zu den einzelnen Teams, aber dann auch so ein bisschen der Blick auf Salary Cap, Ausblick auf Salary Cap 2020, so ein bisschen die Key-Zugänge und Abgänge. Das haben wir letzte Woche ganz am Ende angekündigt. Und da haben wir uns am Ende auch so gedacht, so okay, war jetzt nicht ganz so clever, das ganz am Ende der Episode zu nennen. Waren dann doch aber sehr überrascht, dass sich sehr, sehr viele Leute von euch zurückgemeldet haben bei uns und gesagt haben, wir hätten das gerne, denn wir bieten das umsonst natürlich an für alle, die es gerne haben möchten. Waren da sehr, wirklich sehr überrascht, dass zumindest hat es mal so ein bisschen, Christian, die Zahlen, die Stats, die man ja immer so verfolgt vom eigenen Podcast, so ein bisschen untermauert, dass die Leute offensichtlich wirklich zu ganz, ganz großen Teilen die Episode komplett fertig hören. Für all die, die
es... Wir haben jetzt die Bestätigung, dass tatsächlich Leute da draußen sind, die uns zuhören. Das ist sehr beruhigend, denn wenn man immer nur so die nackten Zahlen sieht, denkt man so, okay, und es ist schwer vorstellbar und jetzt wissen wir, okay, es gibt euch, sehr schön. Und ich habe auch direkt unseren E-Mail-Tarif von pro E-Mail-Kosten auf eine Flatrate umgestellt, sodass wir nicht mehr stückzahlenmäßig bezahlen müssen. Weiß nicht, gab es das jemals?
Nein.
Also, nein, aber ich habe dich jetzt gerade ungalant unterbrochen. Wenn ihr Interesse daran habt, meldet euch kurz bei uns. Ihr könnt uns antweeten, eine DM schicken oder auch eine Mail schicken, wenn ihr über Twitter nicht verfügt. Und zwar war das team@footballanalysts.de. Dann schicken wir euch das natürlich auch noch gerne zu.
Genau.
Also es ist nichts Spektakuläres, aber ich finde, es ist sehr handy, wie man im Englischen sagen würde. Quasi ein kleiner, netter Begleiter, der einem so zwischendurch ein wenig, die Augen öffnen kann.
Ja, beziehungsweise es ist im Grunde genommen einfach ein etwas, worauf man immer mal wieder kurz zurückgucken kann. Über die Spielplanübersicht ist extrem cool. Die Infos zu den Teams ist gut. Wenn man nochmal wissen will, okay, was sind da nochmal, wie sieht das Depth-Chart nochmal bei einem Team aus, was man vielleicht nicht immer so ganz so doll verfolgt. Dafür ist es schon extrem gut und sehr, sehr vorteilhaft. Und Christian und ich haben uns das im Grunde genommen schon längere Zeit selber immer gewünscht, sowas mal zu haben, anstatt über 3, 4, 5 verschiedene Quellen sich immer die Sachen zusammenzusuchen. Deswegen haben wir das zusammengepackt, bieten es wie gesagt kostenlos an für alle die, die es haben möchten, die es nur nicht wussten. Meldet euch gerne bei uns, wir senden das dann raus. Zweiter Punkt. Vielleicht aber auch nicht, werden wir allzu bald nicht mehr über Antonio Brown berichten, denn er wurde ja vergangene Woche entlassen von den Patriots, kündigte dann nach einem wilden Twitter-Rundumschlag, wobei einige seiner Anschuldigungen, besonders gegen Robert Kraft und Big Ben, jetzt auch nicht komplett falsch waren, muss man dazu sagen, sein Rücktritt ja an. Das ist jetzt erstmal soweit abgeschlossen, NFL. Antonio Brown stand jetzt, auch wenn Drew Rosenhaus, der Agent, gesagt hat, es gab schon mehrere Teams, die sich erkundigt haben, wie denn der legale Zustand momentan ist. Was mich daran so ein bisschen stört seitdem und auch nachhaltig stört an dieser ganzen Sache, und vielleicht können wir damit dann auch beginnen, Christian, ist das Verhalten der Patriots, die sich weiterhin zu den Vorfällen nicht äußern. Ganz besonders Bill Belichick, der, wir wissen ja, dass er genervt sein kann von Fragen, die jetzt nichts mit dem Football zu tun haben. Aber dass er so unprofessionell und arrogant reagiert, finde ich doch sehr, sehr bezeichnend, beziehungsweise auch sehr, sehr schade und traurig. Denn wir erinnern uns beispielsweise an Deflategate, da hat er bestimmt auch keine Lust gehabt, irgendwelche Fragen zu beantworten, hat aber eine ganze Pressekonferenz dafür geopfert, hat im Grunde genommen sich einen Text zusammenschreiben lassen, hat das auch noch ganze relativ spaßig und lustig rübergebracht mit seinen Filmreferenzen. Jetzt ist es so, und das fand ich sehr, sehr tragisch, die Situation vor dem Jets-Spiel, als er die CBS-Reporterin wirklich extrem arrogant und unprofessionell gegenübergetreten ist und gesagt, und sie ja wirklich so mit diesem, ich weiß nicht, wie man es gut übersetzen kann, ins Deutsche, Todesblick gewürdigt hat und dann weggegangen ist einfach. Sie sich noch bedankt hatte für das sehr, sehr kurze Interview und er einfach gegangen ist. Also das finde ich so ein bisschen schwierig, weil die Patriots sagen immer, wir machen das, was am besten ist fürs Team, vor allen Dingen Bill Belichick, wir stellen alles dem Team, ordnen alles dem Team unter. Nun war Antonio Brown Teil des Teams, deswegen ist es eine relevante Frage, die die Reporter und Reporterinnen auch stellen dürfen. Und wenn man eben diese Situation hat und Antonio Brown dann entlässt und Antonio Brown vorher auch ins Team holt, muss man eben damit rechnen, dass es Fragen gibt. Und da muss man halt einfach nicht so dünnhäutig reagieren, sondern sich einfach diesen Fragen stellen. Und wenn es 20 Mal die gleiche Frage ist, so be it. Also ich meine, da so funktioniert es nun mal leider. Aber man kann sich nicht die Rosinen rauspicken und sagen, okay, wir schmeißen Antonio Brown jetzt wieder raus. Was mit Sicherheit richtig ist in dem Moment, aber kann nicht dann einfach gar nichts mehr dazu sagen und sagen, wir haben das Thema abgehakt, ist vorbei.
Also grundsätzlich ja, ich würde es mir auch wünschen, dass wir Belichick da deutlich offener mit umgeht. Es war für mich aber im Vorfeld schon klar, dass genau das passieren wird, denn der große, ich meine, du hast es gerade die Flagheit als Beispiel gebracht, da wurde er als Person auch angegriffen, ne? Das ist ja die Sache. Also es ging ja darum, das Team hätte betrogen, und speziell im Vorfeld, wo ja auch die Spygate-Geschichte war, da war das ja schon mal so ein großer Cheater-Vorwurf. Da musste er quasi darauf reagieren, um seine Unschuld oder seine Unwissenheit oder wie auch immer quasi zu vermitteln. Ich habe den Eindruck, dass Bill Belichick, ich glaube, das ist auch nicht nur ein Eindruck, ich glaube, das ist auch so, dass er einfach überhaupt gar keine Lust, also er möchte einfach nur Football machen, ja, und hat überhaupt keine Lust auf Medien. Das ist natürlich Quatsch, denn er kann diesen Sport nur trainieren, weil es die Medien gibt, denn diese Medien sorgen dafür, dass das Interesse so hoch ist und das bezahlt alles. Das ist alles klar. Aber Bill Belichick, ich glaube, der würde es auch machen, wenn er halt keine Million verdienen würde. Das ist einfach sein Leben. Okay. Was alleine als Entschuldigung will ich gar nicht dafür anführen. Die Sache ist nur die, er verhält sich ja grundsätzlich so gegenüber den Medien. Es gibt ganz selten Statements. Wenn es Statements gibt, dann sind es eigentlich immer nur schriftlich, und wenn er dann danach gefragt wird, sagt er, ja gut, dazu haben wir uns schon geäußert. Punkt. Mehr möchten wir dazu nicht sagen. Punkt. Ja. Und das hat man jetzt auch in der ganzen Antonio Brown Zeit gesehen, wo er da war. Er hat sich ja nie dazu geäußert. Und also, ja, man hat gesehen, wie es ihnen persönlich auch quasi nahe gegangen ist. Ne? Es hat ja mehrmals in Pressekonferenz sehr abrupt beendet. Es ist schwierig, weil halt es prallen zwei Welten aufeinander. Zum einen ist die Liga darauf ausgerichtet, dass Teams im Prinzip eigentlich rein gar nichts Kritisches machen müssten, denn dafür ist nur so eigentlich ja nur der Schild verantwortlich, also Park Avenue 243 ist es, glaube ich. Und die Teams können eigentlich sich immer auf die Liga berufen und müssen sich damit gar nicht auseinandersetzen und können das halt an den Frontmann Goodell quasi abwälzen. Aber das akzeptiert die Öffentlichkeit heutzutage nun mal einfach nicht mehr, Gott sei Dank auch nicht mehr, dieses Strohmann-Geschäft. Und das ist Bill Belichick nicht bereit mitzuspielen. Er sagt halt einfach, okay, es ist nicht meine Aufgabe, es ist wir müssen warten, bis die Fakten geklärt sind. Vorher ist es nur Spekulation und ich möchte mich da nicht drauf einlassen und ich möchte keine weiteren Informationen preisgeben.
Ja, aber
das
ist halt absoluter Käse. Es sind ja keine weiteren Informationen. Er kann ja wenigstens begründen, warum. Er kann ja wenigstens sich den Fragen stellen und kann ja wenigstens zu den Fragen sagen, wir haben ihn entlassen, weil wir einfach das für das Team jetzt gemacht haben, ist das Beste für das Team. Er hat ja genug Floskeln in seinen Büchern, die er bedienen könnte. Aber sich dem Ganzen zu entziehen und im Grunde genommen den Fragenstellenden zu vermitteln, ihr seid alle total nichtsnutzig und könnt nichts, das finde ich halt scheiße. Also ich meine, er ist derjenige, der in der Situation sich dem Ganzen stellen muss. Es ist nun mal sein Job, sorry.
Ja, ja.
Na, also
das will ich auch nicht anzweifeln.
Kommt halt einfach mit dazu und dann muss er halt einfach sagen, okay, wir überlegen uns jetzt ein Statement und dann wiederholt das halt meinetwegen 20 Mal vor der Presse. Es ist halt so. Aber dieses ganze Theater, was darum jetzt gemacht wird, es ist richtig, dass Antonio Brown aufgrund dieser Vorgänge und vor allen Dingen der Vorwürfe nicht mehr in der Liga ist, dass er entlassen wurde. Die Patriots haben ihn vorher ins Team geholt, bevor das rauskam, meinetwegen. Nur danach sind eben Sachen passiert und dann haben sie ja auch einen Grund gehabt, warum sie ihn entlassen haben. Und diesen Grund kann man ja auch etwas abgemildert für die Presse dementsprechend äußern. Es ist wirklich eine sehr, sehr skurrile Sache. Es gibt ja dann auch die Berichte, dass Robert Kraft da eingeschritten ist und ihn rausgeschmissen hat, weil Robert Kraft es unbedingt wollte. Das ist so ein bisschen so die Kirsche auf der Torte, dass Robert Kraft dann irgendwie sagt, so, also mit solchen Vergehen soll unsere Organisation nichts zu tun haben. Ist etwas heuchlerisch, aber naja, gut.
Ja, weil wenn das wirklich der Fall wäre, dann hätte Antonio Brown in Woche 2 nicht für die Patriots gespielt, wenn das wirklich Robert Crafts Überzeugung ist.
Eben. Ne?
Also das ist
so weit aber können wir, glaube ich, erstmal dieses Thema dann damit zur Seite legen. Vielleicht für alle Patriots-Fans, die uns auch gerne hören und die unseren zweiten Podcast, unserem Patsport folgen, wird jetzt am kommenden Montag die nächste Folge kommen. Das heißt, nach dem kommenden Spiel gegen die Buffalo Bills werden wir eine neue Folge aufnehmen und dann versuchen, das Ganze auch so ungefähr auf den Montag zu legen, weil es sonst für uns immer so schwierig ist, das richtig unter der Woche einzufügen, sodass es auch noch Sinn macht, diese Folgen zu produzieren und vor allen Dingen auch für euch rauszubringen. Edelman ist verletzt, Christian, aber bevor wir über vielleicht auch das Patriots-Spiel dann sprechen oder bevor wir zu viel über die Patriots sprechen und wieder alle ausschalten, weil sie sagen, oh nein, das ist doch nicht der Patspot hier, ihr seid beim NFL Tuesday.
Ich muss es an dieser Stelle mal wiederholen.
Ja.
Ich finde es kurios, dass wir als naja, zumindest prädominante Patriots-Fans dieser Liga in unserem Podcast, den wir machen, wahrscheinlich den geringsten Patriots-Anteil in dem Podcast haben, den man sich überhaupt nur vorstellen kann.
Das kommt immer so vor, glaube ich.
Doch, glaube ich nicht.
Weil du könntest 3 Stunden darüber sprechen, deswegen sind 10 Minuten für dich extrem wenig, aber für andere Leute, die keine Lust haben, was für die Patriots zu hören, sind 10 Minuten extrem viel.
Natürlich, aber sie sind halt extrem relevant, also meistens.
Ja.
Deswegen haben sie auch meistens in allgemeinen Podcasts, die NFL allgemein betrachtet, auch immer einen hohen Anteil. Also insofern, ich weiß nicht, ich finde es immer lustig.
Ich finde es auch, ja. Wie komme ich jetzt darüber? Ich habe mir eine kleine Frage überlegt, Christian, zum lockeren Einstieg für dich, auch wenn wir jetzt schon ein paar Minuten rein sind in der Folge.
Bin ich genotet?
momentan in den US-Medien wird ja sehr viel über Impeachment Inquiries gesprochen, was endlich dann auch mal kommt. Impeachment, wenn du die Wahl hättest, eine einzelne Person, die aktuell in der NFL unterwegs ist, sei es ein Spieler, Coach, GM, Front Office, Owner oder jemand im Park Avenue, sprich von der NFL selbst, den du ja mit einem Impeachment Inquiry, also mit einer Anklage rausklagen könntest aus der Liga, weil du die Person nicht mehr haben möchtest, welche wäre das? Hättest du eine? Du darfst nur eine haben.
Ich muss da noch ein bisschen, also habe ich Einfluss darauf, welche Personen die von mir amtsenthebende Personen danach ersetzt oder
weg? Nein, natürlich nicht. Geile Frage, natürlich nicht. Du kannst nur.
Ja, das ist ja relativ irrelevant, was ich sage, denn eine Person macht da keinen Unterschied. Also, wenn ich jetzt Roger Goodell sage, dann kommt danach so ein anderer.
Warum kann man mit dir solche Spiele einfach nicht spielen?
Bitte?
Mit dir kann man solche Spiele nicht spielen. Du denkst zu weit.
Ja, dann sag ich Tyreek Hill, denn ich finde.
Das ist ein guter Punkt, ja. Der wäre auch auf meiner Liste gewesen, definitiv.
Denn Tyreek Hill, das ist schon, ich meine, okay, es gab auch Kareem Hunt, aber ich fand Tyreek Hill, seine schwangere Freundin zu würgen, im Bauch zu boxen, dann danach irgendwie darin verwickelt zu sein, seinem Sohn den Arm gebrochen zu haben. Irgendwie, wir wissen natürlich nicht genau, wie es ist, und die komplette fehlende Einsicht bei ihm und danach das Gespräch, das mit seiner Freundin Espinal, hieß sie, glaube ich, aufgenommen wurde, das wäre dann für mich quasi, glaube ich, das Level, warum ich mich dann für ihn in dieser Situation entscheiden würde.
Okay, gut. Das ist eine gute Wahl. Ich konnte mich nicht ganz entscheiden. Ich wüsste nicht, ob ich Dan Snyder, der Owner von Washington, oder sogar Clark Hunt genommen hätte, der CEO von Kansas City, der wiederholt ja im Grunde genommen besonders über den Draft Leute ins Team geholt hat, wie Kareem Hunt, Tyreek Hill, von denen relativ die einen sehr fragwürdigen Hintergrund mitgebracht haben in die Liga.
Wobei ich halt mit der Ownership und den Spielern, die unter Vertrag genommen werden, finde ich immer ein bisschen schwierig, das der Ownership quasi so zuzusprechen, denn da sitzt ja halt doch in der Regel noch ein General Manager, ne?
Ja, aber der berichtet direkt an, zum Beispiel in Kansas ist das berichtet an den CEO, ne, an Clark Hunt.
Ja, aber normalerweise ja, nachdem das Signing geschehen ist.
Es sei denn, es sind halt Fragen. Also wir wollen einen Spieler unter Vertrag nehmen, der mehrfach aufgefallen ist, weil er seine Freundin gewürgt hat. Ich glaube schon, dass das an den CEO geht. Aber okay.
Nee, bei so einem Draftpick glaube ich nicht. Es könnte vielleicht eine stehende Order geben, dass das.
Stehende Order? Was ist denn eine stehende Order?
Eine Verhaltungsanweisung quasi. Ah, ja. Also, ne, dass man, dass ein Ownership sagt, okay, wir nehmen grundsätzlich keine Spieler mit den und den roten Flaggen quasi in unser Team auf, egal wie, was für ein Value-Pick das sein könnte, so zum Beispiel. Sowas, was es halt in Cincinnati definitiv nicht gibt. Ne?
So quasi, sprechen wir von Cincinnati, Christian. Beziehungsweise sprechen wir von den Buffalo Bills, die das Spiel gewonnen haben am Sonntag gegen Cincinnati. Die Bills, die mit 3-0 jetzt die AFC East anführen, zusammen mit den Patriots, die auch 3-0 dastehen nach ihrem überzeugenden Sieg gegen die Jets. Aber die Bills so ein bisschen extrem unterm Radar geflogen. Die beiden Teams treffen jetzt in der kommenden Woche aufeinander. Muss man schon sagen, ein extrem ausgeglichenes Team, und Josh Allen macht eine wirklich sehr, sehr gute Figur in diesem Jahr bisher.
Ja. So. Ähnlich wie auch bei den Patriots auch. Darf man aber nicht vergessen, gegen wen die Bills bis jetzt gespielt haben. Ne? Das ist schon eine Sache. Also die haben gegen die Jets gespielt, gegen die Giants und halt gegen Cincinnati. Das sind jetzt drei Teams, bei denen nicht unbedingt davon ausgegangen werden muss, dass sie besonders erfolgreich sind. Die sind insgesamt, glaube ich, auch 0-9, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also alle drei Teams, die sie gespielt haben, haben noch kein Spiel gewonnen. Insofern ist es mit Vorsicht zu genießen. Es wird jetzt mit Sicherheit ein Lackmustest werden, jetzt am Sonntag gegen die Patriots. Es wird der erste Test für beide Teams sein, sowohl für die Bills als auch für die Patriots. Aber ich glaube, dass es schlussendlich für die Bills nicht wirklich wird reichen können, denn ja.
Also glaubst du, sie sind kein Playoff-Team dieses Jahr? Ich meine, wir haben in der AFC momentan wirklich ein extrem offenes Rennen. Also wir haben jetzt an diesem Wochenende wieder gesehen, Kansas City spielt in einer eigenen Liga, zumindest was die Offense angeht. Und dann hast du meinetwegen auf einer Stufe, vielleicht einen Tacken drunter, sehe ich das momentan noch, die Baltimore Ravens und die Patriots, weil die einfach noch ein paar Fragezeichen mehr haben momentan für mich. Und dann danach kommt halt, ja, sehr, sehr viel Ungewisses. Also für mich zum Beispiel das Spiel der Chargers gegen die Texans zu Hause war so ein bisschen so ein Beispiel dafür. Die beiden Teams haben momentan schon so eine Berg- und Talfahrt. Besonders die Chargers, die mal wieder zeigen, dass man nicht zu früh eigentlich in der Saison auf sie mit ihnen hoffen sollte oder auf sie hoffen sollte. Das Spiel zu Hause zu verlieren, kommen wir vielleicht gleich nochmal kurz zu. Aber ansonsten insgesamt ist die AFC-Landkarte halt sehr, sehr ausgeglichen momentan. Und von daher so ein 3-0-Start für die Bills, die zu Hause gut spielen, deren Defense sehr, sehr stark spielt, die ein Laufspiel haben, auch wenn Singletary jetzt wahrscheinlich auch noch für das kommende Spiel verletzt sein wird. Mit Frank Gore, dem ja,
ein Tausendasser,
ja, Ageless Wonder, der haben sie wirklich eine wirklich gute Chance, vielleicht wieder in die Playoffs
zu kommen. Dem Tom Brady unter den Running Backs.
Ja, so ein bisschen ist es so, ne? Ich glaube, ja. es ist der älteste Running Back, ne? Und danach kommt wahrscheinlich nur noch Adrian Peterson.
Stellt auf jeden Fall einige Rekorde für seine Altersklasse auf und ist, glaube ich, unter Top 4 Yards All-Time auch gekommen. Yards. Vor kürzerem, ich glaube nicht diese Woche, sondern letzte Woche war das. Also ja, ja.
Dann.
Ich bin Josh Allen, ne? Ich bin halt noch nicht sold, wirklich. Aber wir werden sehen. Es darf auch nicht vernachlässigt werden. Cincy ist deutlich stärker, als ich es erwartet hätte, muss ich sagen.
Ehrlich?
Ja. Ja, ich meine,
sie sind 0-3.
Haben drei Spiele gespielt und hätten alle drei Spiele gewinnen können, ne? Und das ohne ihren Top Wide Receiver, der auch noch verletzt ist und möglicherweise diese Saison auch nochmal zurückkommen wird, ne?
Also man kann mit Sicherheit Andy Dalton nicht unbedingt was vorwerfen bisher. Er hat es jetzt schon, glaube ich, knapp 1000 Yards erworfen dieses Jahr. Ich glaube, er ist Zweiter in der Liste momentan hinter Mahomes. Ich weiß es nicht. Also Taylor, der hast du die Situation am Wochenende mitbekommen von nach der Interception, als er sich so aufgeregt hatte und eine Safety gefordert hatte? Völlig ausgerastet war, obwohl der
Spieler. Ja gut, Rookie Head Coach, also das, ich finde, jemand, der als erstes in seinem ersten Jahr als Head Coach arbeitet, dem kann ich das eher verzeihen, wenn er so einen offensichtlichen Lapsus begeht und die Regeln nicht kennt, als wenn es, ja, gewisse Coaches sind, die schon fast eine Dekade oder länger in der Liga sind. Also da, vielleicht ist es auch nicht adäquat von mir, vielleicht muss ich auch denselben Unverständnis quasi ihm entgegenbringen, aber
naja.
Das darfst du auch nicht vergessen, die Regel ist noch relativ neu. Ich glaube, die gibt es erst seit dem letzten Jahr, dass ein Runner sich quasi freiwillig aufgeben kann. Ne?
Ja.
Das ist, also insofern
haben wir im Grunde genommen schon de facto in der Liga, seit Peyton Manning nicht mehr richtig konnte und sich ständig aufgegeben hat selber. Aber offiziell jetzt für die Offensive Player, das ist nur nicht so lange Zeit, das stimmt. Am kommenden Montag ist dann das wirklich höchst interessante Monday Night Game mal wieder. Wir haben wirklich sehr viele gute Monday Night Games, muss man sagen. Cincinnati bei den Pittsburgh Steelers. Das wird mit Sicherheit eine Einschaltquoten-Kuh werden für ESPN. Tickets gibt es ab $37 für dieses Spiel. Das sagt schon einiges. Also es tut mir ein bisschen leid für Cincinnati. Ich mag sie ja. Ich würde ihnen auch wünschen, wenn sie das ein oder andere Spiel jetzt gewonnen hätten. Haben sie leider nicht. 3-0 stehen sie da. Es ist natürlich aufgrund der Division, in der sie spielen, noch sehr, sehr viel möglich.
Sowohl 0-3 meinst du, ne?
0-3, sorry. Sowohl die Browns, über die sprechen wir auch noch, als auch Pittsburgh, sind jetzt ja nicht enteilt. Baltimore, gut, nach der Niederlage mit Kansas, haben jetzt auch eine Niederlage, aber sehen natürlich als der klare Favorit in der Division aus. Ich bin mal gespannt, aber viel Hoffnung habe ich nicht auf die Bengals, selbst wenn AJ Green irgendwann zurückkommen sollte.
Ja, nochmal generell, was du jetzt in der AFC meintest. Also erstmal generell muss ich sagen, stellt sich für mich auch wieder so der Eindruck an, dass es eine verdammt große Anzahl an schlechten Teams in dieser Liga wieder gibt dieses Jahr. Ich glaube, das hatten wir ja letztes Jahr auch gehabt. Also vielleicht nicht, vielleicht ist da mein Standard auch zu hoch angesetzt und dementsprechend ist das, was ich als mittelmäßig bis schlecht betrachte, vielleicht gar nicht schlecht, sondern einfach nur mittelmäßig. Ich weiß es nicht.
Es ist ja nicht nur die AFC, muss man sagen.
Genau, das ist es. Ja, es ist
die komplette Liga.
Ich meine, ja klar, Kansas City steht im Moment ganz klar oben. Ich würde die Patriots halt auch ganz klar dazu rechnen, ne? Also gleichsetzen mit Kansas City, denn die Patriots haben für mich einfach verdient zu sagen, okay, sie sind so lange oben, bis sie nicht mehr oben sind. Und erst wenn das Gegenteil bewiesen ist, quasi schwinge ich dort um. Was Baltimore angeht, du bist halt so ein verkappter Fanboy. Sei dir hier auch gegönnt und es ist ja auch nicht unbegründet, aber Ich fand es schon so ein bisschen erschreckend, dass die Defense wirklich deutlich, naja, also ich hätte mir mehr erwartet gegen Kansas City. Also Pass Rush hat gefehlt.
Ja.
Und naja, also ich weiß nicht, ich glaube, dass die Defense ein bisschen zu schwach ist, um die, tja, um auch den Mangel in der Offense dann auszugleichen, um dann auf dieses Top-Niveau zu kommen.
Ja, ich glaube, es ist jetzt gar nicht mal, dass die Defense zu schwach ist. Also das Baltimore
Kansas. Zu schwach, nicht
ja,
so.
Also, zu ja, schwach.
Also ich nicht glaube, stark genug, wenn ich es positiv formuliere.
Ich finde, die Defense ist stärker. Also klar, sie haben zwei, drei harte Abgänge verzeichnen müssen. Aber was Baltimore eben seit Ozzie Newsom wirklich so gut wie kein anderes Team macht, ist A, Spieler zu holen, die erstmal keinen großen Namen haben und aus ihnen wirklich großartige Spieler zu machen. Und vor allen Dingen, was sie so gut können wie kein anderes Team, ist Spieler abgeben. Wir haben es zum Beispiel bei McPhee gesehen, der dann irgendwo, wo war, ich glaube Arizona, wirklich durchgehend überhaupt nicht überzeugen konnte und dann wieder für einen Minimum-Deal zurückkommt und jetzt einer der besten Pass-Rusher in der Liga ist, statistisch gesehen. Und das schaffen sie halt, dieses Team so immer wieder zusammenzubringen in der Defense mit Earl Thomas. Sie hatten jetzt natürlich ein paar Verletzte auch in der Secondary, aber insgesamt muss man ja auch sagen, ist diese Defense meines Erachtens stärker noch als im letzten Jahr. Das Problem ist halt einfach, dass sie in diesem Spiel gegen Kansas City einfach unglaubliche Lapsusse dabei haben. Also sie haben nicht gut getackelt. Diese zwei, drei Screenplays von Kansas City, vor allen Dingen ja auch in relativ offensichtlichen Momenten, das ist sehr, sehr ungewöhnlich für Baltimore, dass sie das dann nicht anständig verteidigen. Also ich glaube, gerade beim letzten, der das Spiel dann auch sozusagen besiegelt hatte, ich glaube, das waren drei oder vier Missed Tackles. Das passiert eigentlich bei einem Team wie Baltimore überhaupt nicht, dass sowas vorkommt. Von daher, ja, hätten sie da wirklich ein bisschen besser sozusagen auch zugepackt, wortwörtlich, hätten sie auch deutlich mehr Chancen gehabt in diesem Spiel. Und das Spiel war ja auch nicht völlig außer Hand, sondern es war relativ eng noch. Und wenn man ja auch die Entscheidungen, die ja auch gut waren von Harbaugh, wenn die mal zu ihren Gunsten ausgegangen wären, hätte das Spiel am Ende auch viel besser ausgesehen.
Wo du gerade Harbaugh erwähnst und seine Entscheidung, ich habe da mal was vorbereitet, einen kleinen Auszug aus einer Pressekonferenz.
It's part of what we do. It's not all of what we do. I have a good understanding of the numbers and how it works. I have people in my ear that help with that as well, which is important. Not just with that, but with challenges and things like that. We're very organized in what we do. And we have a method and a process. And it's very, very, very detailed and well thought out. And, you know, I think I was pretty clear about last night, but we're standing by our decisions. Our decisions gave us the best chance to win the game in that particular game. And these are not like league average choices. These are determined by this game and for this game specifically in that venue. Weather's even factored into it. There's a lot of factors that go into it that are mathematically calculated. And that's why we did it. It wasn't a field position game. It was a possession game.
Ja. Ich denke, damit hat das ganz gut getroffen. Da können wir dann auch ein bisschen jetzt über die Analytics reden, die immer mehr in das Spiel Einzug finden. Nerd-Twitter, wie ich es auch ganz gerne mal nenne. Es sah am Ende nicht gut aus für Baltimore, die Entscheidung, beziehungsweise sie sind nicht gut ausgegangen, die kontroversen Entscheidungen, kann man so nennen, Felix?
Na, ich würde, die Entscheidung fand ich jetzt nicht so kontrovers wie in einigen anderen Spielen am Wochenende, wie zum Beispiel.
Ja, es gab ja mehrere.
Tampa gab es ja auch.
Mehrmals für 4-1 gegangen. Ich fand nur eine Entscheidung nicht gut. Hm. Ich glaube, das war im ersten Quarter. Da sind sie, glaube ich, für 4-1 gegangen oder 4-2. Das war Midfield. Das war die einzige von den Entscheidungen, die ich nicht so gut fand. Ansonsten die Male, wo sie für zwei gegangen sind nach dem Touchdown, fand ich durchaus sinnvoll. Und auch dann im Spiel quasi ein viertes Down auszuspielen. Denn wir sehen das gegen Kansas City. Sie sind extrem schwer aufzuhalten, haben aber eine verdächtige Defense. Und in solchen Situationen ist es nun mal klug, beziehungsweise Field Position, wie er sagte, ist da nicht so wichtig. Das heißt, wenn du den Ball dann quasi Midfield abgibst, macht es halt keinen großen Unterschied, wenn du sowieso nicht so große Hoffnung hast, sie aufzuhalten quasi, ne? Und
ich glaube, was scherzeshalber, ich glaube, Andrew Siciliano hat das gemacht bei diesem, der macht ja auch einen Red Zone bei DirecTV, also nicht dieses NFL Red Zone, sondern das sozusagen das Counterpart, das ist der Gegner dazu. Und der ist irgendwann mal zu einem Kansas-Spiel rübergesprungen, da war Kansas City, glaube ich, an der 40-Yard-Linie oder sowas. Und meinte so, wir sind jetzt in der Red Zone. Also im Grunde genommen, das ab Midfield ist im Grunde genommen die Red Zone für Kansas City schon da. Und ich glaube, so sehen es halt auch manche Gegner. Und du musst halt einfach möglichst viel punkten und möglichst mit jedem Ballbesitz, den du hast, versuchen, möglichst viele Punkte, sprich einen Touchdown zu erzielen. Und es reicht halt nicht, da ein Field Goal zu schießen, sondern du musst dafür gehen für den vierten, du musst für den vierten gehen, damit du den Touchdown erzielen kannst. Weil solange du, natürlich kommt neben den Analytics, und das sagt ja Harbaugh, das war jetzt nicht in dem, was du eingespielt hast, aber das sagt er, glaube ich, auch noch in dem Interview, natürlich entscheidet er auch aus dem Bauch heraus. Natürlich hat er auch Momente, in denen er sagt, okay, ich muss das Gefühl für das Spiel haben, ich muss wissen, was ist da jetzt zwei, dreimal auf dem Spielfeld passiert, was die Analytics mir nicht liefern können, nämlich vertraue ich dem Matchup meines Cornerbacks gegen den Wide Receiver da? Spiele ich jetzt mehr Zone? Versuche ich noch mehr einen Blitz oder nicht? Das sind natürlich so Sachen, die der Head Coach dann dementsprechend entscheiden muss. Und das ist halt einfach bei Kansas City, glaube ich, sehr, sehr schwierig. Du kannst dir halt nie so wirklich sicher sein, was du am besten machen kannst. Und das Problem ist halt einfach, du brauchst dieses klassische, ja, was sich immer so platitüdenmäßig anhört, dieses Fundamental Football, du musst halt wirklich die Receiver von Kansas City, weil du kannst die Pässe nicht verteidigen immer, du kannst aber tackeln, du darfst im Grunde genommen keinen Tackle verlieren. Dann hast du eine Chance gegen Kansas City, aber wenn das nicht der Fall ist, so wie am Sonntag bei Baltimore, hast du halt keine Chance. Wenn das erste Tackle gebrochen wird und dann das zweite gebrochen wird, tja, dann hast du im Grunde genommen kaum noch Chancen.
Ja, definitiv. Auch Earl Thomas, muss ich erwähnen, hat für mich auch einen klaren Fehler gemacht, dass er so ein bisschen reingelurkt.
Bei dem Touchdown.
Genau. Aber gut, okay, das ist halt Teil seines Spiels, ne? Mal klappt's, mal nicht. Kansas City ist, es ist enorm, vor allem, wenn man bedenkt, dass der explosivste Spieler im Moment gar nicht vor Ort ist, ne, mit Tyreek Hill.
Ja,
wirft jetzt vielleicht auch nicht unbedingt ein gutes Licht auf Tyreek Hill, was seine Fähigkeiten angeht, dass er so leicht ersetzt werden kann, ne? Also, aber Kansas City ist mit Sicherheit eines der beiden Teams, das es zu schlagen gilt in der AFC, ne? Ich glaube, die Patriots sind nach wie vor noch massiver Super Bowl-Favorit insgesamt. Aber da geht es auch nicht nur um Skill. Kansas City hat halt vielleicht andere Defizite, ne? Was vielleicht auch so situatives Coaching angeht.
Die Defense zum Beispiel. Natürlich. Die Defense ist ja auch nicht unbedingt super gut. Also ich meine, was Lamar Jackson da teilweise auch geworfen hat aus der Verzweiflung heraus, war natürlich auch zum Haare raufen. Und dass diese Dinge ankommen, spricht natürlich jetzt nicht auch unbedingt für die Defense von Kansas City. Nichtsdestotrotz ist im Grunde genommen die Leistung von Patrick Mahomes halt einfach so, ja, unglaublich und im Grunde genommen so unberechenbar auch, was er macht. Und unberechenbar gut. Wir hatten das schon häufig, dass wir Quarterbacks hatten, die irgendwas Unberechenbares gemacht haben, aber das haben die halt nicht lange hingekriegt. Bei ihm scheint es irgendwie relativ spielerisch leicht zu funktionieren und Ich war, wie gesagt, ich war etwas überrascht, dass Baltimore das nicht wirklich in die Hand bekommen hat, mehr das Spiel auf der Defense-Seite. Zu Beginn sah es ja so ein bisschen so aus, als würden sie wirklich das hinbekommen. Die waren vielleicht auch ein bisschen zu sehr aggressiv in dem Spiel. Also so ein paar Penalties, die völlig unnötig waren, irgendwelche Late-Hits und Roughing the Passer und das sind natürlich dann auch Sachen, die dir extrem, extrem wehtun gegen Kansas City, wenn du sie eigentlich vom Spielfeld hast, weil du das dritte Down verteidigst, aber dann hast du irgendwie irgendeinen nervigen Call, Hands to Face oder was auch immer. Also so das Schlimmste, was im Grunde genommen passieren kann.
Ja, klar, das ist.
Aber ich hatte es ja angesprochen, die insgesamt ist es ja, wie gesagt, nicht nur die AFC, sondern im Grunde genommen auch die NFL, die AFC und NFC die im Grunde genommen so eine relativ kleine Spitze an Teams hat und dann kommt alles andere darunter irgendwie so zusammengemischt. Wir haben ja in der NFC jetzt, ja gut, Drew Brees ist raus, aber sonst eigentlich die Saints, jetzt neuerdings jetzt noch die Cowboys in dieser Saison, aber auch danach wird es ja schon relativ dünn in der NFC, was wirklich sehr, sehr gute Teams angeht, Teams, von denen man denken könnte, sie könnten eins der beiden Teams aus der AFC schlagen. Und der Rest ist alles, ja, irgendwie so, weiß ich nicht, relativ schwammig darunter hängt. Lass uns weitergucken sonst zu den weiteren Spielen und gucken, was sonst noch so los war. Auf jeden Fall, ich habe es gerade angesprochen, in der NFC vielleicht die beiden großen Teams, zumindest was sie die letzten Wochen angeht. Dallas Cowboys haben sich ein bisschen schwer getan gegen Miami. Miami sah gar nicht so schlecht aus mit Josh Rosen. Zu Beginn des Spiels zumindest, dann irgendwann, naja, sind sie komplett eingebrochen, aber Josh Rosen keine schlechte Figur gemacht. Die Cowboys dann trotzdem relativ einfachen, muss man sagen, 3-0 Sieg, was natürlich auch zu erwarten war gegen Miami. Miami, die zumindest jetzt mal gezeigt haben, dass sie versuchen gegenzuhalten, diese Eindrücke aus Woche 1 und 2 so ein bisschen gerade rücken konnten. Ich bin trotzdem noch irgendwie der Meinung, sie sollten, weiß ich nicht, also es könnte, glaube ich, so hinauslaufen, dass die Jets und die Dolphins um den Number One Overall Pick im Draft.
Ja, gut, ich meine, Daniel kommt ja noch wieder.
Können.
Also, ich glaube, die Jets werden sicherlich ein schweres Jahr haben, vor allen Dingen, weil sie sich jetzt gerade ein sehr tiefes Loch quasi buddeln, aus dem sie erst wieder rauskommen müssen. Aber die Jets sind schon durch die Bank ein besserer Kader, als es die Dolphins sind. Also ich glaube, da würde ich dir doch widersprechen wollen.
Nee, ich will ja auch nicht, ich meine jetzt auch nicht, dass sie es nicht können. Also beziehungsweise, dass der Kader nicht gut sei oder so schlecht wie der von Miami. Ich glaube einfach nur, sie könnten es einfach machen. Sie könnten beide Spiele in der Division gegen Miami verlieren und dann würden sie, zumindest den First Overall Pick bekommen. Brauchen keinen Quarterback und dann können sie den richtig schön verscherbeln. Um dann dem Division-Rivalen Miami so richtig die Suppe zu versalzen.
Ja gut, das wäre natürlich ein Silver Lining dann quasi für eine verkorkste Jets-Saison, ne?
Ja, absolut. Interessant wird auf jeden Fall,
ja? Ja, also interessant, dass die Cowboys so ein bisschen einen schwierigen Start hatten in das Spiel, beziehungsweise erst in der zweiten Hälfte sich wirklich loslösen konnten. Was für mich auch die Cowboys nicht wirklich in der NFC zum, also sie sind in der NFC der Contender, aber ich sehe in der NFC im Moment wirklich nicht so ein Team, wie es die selbst Baltimore Ravens in der AFC sind, so ein bisschen das Gefühl habe ich. Also ich habe das Gefühl, dass die NFC sehr stark leidet dieses Jahr. Natürlich die Drew Brees Geschichte ist sehr bitter, wobei möglicherweise überstehen die Saints es sehr gut, denn dieses Spiel diese Woche hätte ich jetzt nicht mitgerechnet, dass sie das noch, dass sie das sichern können gegen Seattle, aber da haben natürlich vielleicht auch ein paar andere Faktoren noch dazu geführt, dass
sie
es schaffen konnten.
Ja, es war ein sehr interessantes Spiel, muss man sagen. Also ich glaube, würden die das Spiel noch 5-mal spielen, würde jedes Mal Seattle eigentlich gewinnen. Zumindest hatte ich irgendwie das Gefühl und habe das jetzt auch immer noch, weil keine Ahnung, was war das, ein Punt-Return-Touchdown, dann hat sie eine Fumble-Return-Touchdown. Und Seattle hat sich eigentlich durchgehend selber nur ins eigene Bein geschossen. Also Plexico Burris wäre stolz auf sie. Aber zum Beispiel auch dieses Timeout, was sie nicht vor der Halbzeit genommen haben, da haben sie diesen weiten Ball auf Metcalf geworfen, da haben sie keine Zeit mehr, um wenigstens noch ein Field Goal zu schießen. Hätten sie das Timeout vorgenommen, hätten sie. Also all solche Sachen, die waren irgendwie nicht so wirklich auf der Höhe an dem Tag. Also wirklich so ein völlig, ja, Tag zum Vergessen für die Seattle Seahawks. Und für die Saints ist es natürlich großartig. Also die Saints mussten jetzt, wenn sie davon ausgehen, dass sie 6 Spiele ohne Drew Brees sind, müssen sie mindestens 2-3 Spiele davon gewinnen, damit sie in der NFC einigermaßen ins Playoff-Rennen reinrutschen und nicht irgendwie zu sehr ins Hintertreffen geraten. Für sie extrem wichtig natürlich, dass sie beispielsweise, wenn Drew Brees dann zurückkommt für den Rest der Saison und dann für die Playoffs, dass sie beispielsweise ein entscheidendes NFC-Championship-Game zu Hause haben und nicht beispielsweise im Colosseum in L.A., wo sie sich
das wird halt sehr schwierig, ne?
Wo sie sich halt immer schwer getan haben. Deswegen ist halt jeder Sieg für sie momentan extrem wichtig und der war halt sehr wichtig, weil sie auch Teddy Bridgewater wirklich nicht sehr, brauchten in dem Spiel.
Der aber auch nicht wirklich helfen konnte.
Ne? Ja, er auch nicht wirklich helfen konnte, das stimmt. Ich glaub aber trotzdem, dass sie bei ihm bleiben sollten und jetzt nicht zu sehr auf die Taysom Hill-Schiene rutschen. Denn
ja, Taysom Hill hat doch sogar weniger gespielt als sonst. Ne? Also ja. Es wirkt schon so, als wenn sie wirklich als Bridgewater, als Quarterback quasi sich beziehen. Es wird schwierig. Also ich meine, Seattle dürfen wir auch nicht vergessen, starten tendenziell immer gerne schwach in eine Saison hinein, brauchen immer gerne länger, um in die Saison hineinzukommen. Und das siehst du jetzt auch dieses Jahr. Ne? Also hätte nicht so laufen müssen, wie es gelaufen ist, oder?
Nee, auf keinen Fall.
Also knapper Sieg gegen Cincy, weswegen ich auch übrigens sage, dass Cincy vielleicht nicht so zu unterschätzen ist, aber ja, du weißt, wie es ist. Und gegen wen haben sie letzte Woche gespielt? Ein halbes Spiel gegen Ben Roethlisberger, ein halbes Spiel gegen Rudolph, ne? Und das war genau. Quasi ganz knapp gewonnen. Also das ist jetzt nicht unbedingt Qualitätssiege.
Ja, aber sie
gewesen,
gewinnen halt
ne?
die Spiele, das ist halt sehr wichtig, ne? Also du hast gerade angesprochen, ja. Cincinnati hat diese Spiele halt nicht gewonnen. Wir haben über Atlanta gesprochen, können wir auch gleich noch drüber sprechen, die diese Spiele irgendwie auch nicht gewinnen können. Die Chargers, die manchmal diese Spiele einfach nicht gewinnen und verlieren, wie letzte Woche gegen die Lions, jetzt zu Hause gegen Texans. Spiele, die sie eigentlich gewinnen könnten, wo im Grunde genommen von Anfang an eigentlich alles für sie spricht. Seattle bringt sie zumindest nach Hause im Moment. Es wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend sein. Das kommende Wochenende ist wirklich ein schönes Spieltag-Wochenende. Wir haben dann, ich habe es angesprochen, dieser großartige Montagabend mit Cincinnati gegen Pittsburgh. Wir haben das Sonntagnachspiel, nämlich zum Beispiel die Dallas Cowboys bei den New Orleans Saints. Also das wird dann auf jeden Fall ein sehr, sehr interessantes Matchup, auch ohne Drew Brees für beide Teams.
Meinst du?
Meinst du, die Dallas Cowboys gewinnen das locker? Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich glaube schon, dass das sehr, sehr ein sehr ausgeglichenes Spiel werden könnte.
Ich hätte jetzt gerne diesen Sounddrop. They are who we thought they were. Oder wie hieß er?
Keine Ahnung.
Sie sind die wir dachten, dass sie seien.
Ja,
gewesen sein.
Je länger Teddy Bridgewater spielt, ja, desto besser muss es ja auch werden irgendwie. Also.
Können wir auch noch ein Update geben. Drew Brees wurde an der Hand operiert letzten Mittwoch, glaube ich. Genaues Timetable gibt es noch nicht. Aber ich denke vor Woche, wann haben sie die Bye Week? In Woche 9 haben sie ihre Bye Week, die Saints. Danach spielen sie gegen Atlanta. Ich vermute mal, dass das so optimistisch-realistischer quasi Prognose ist, wann Drew Brees zurück wird kommen können.
Ja.
Und bis dahin ja, heißt es einfach für die Saints irgendwie überleben. Ne?
Ja, aber wie gesagt, ich könnte mir es gut vorstellen. Wie gesagt, nach Dallas kommt Tampa Bay, Jacksonville. Da wissen wir jetzt auch noch nicht, was da los ist. Können wir da vielleicht auch mal ein kurzes Update geben? Jacksonville. Jalen Ramsey nach seiner Erkältung ist er jetzt heute wieder zurück.
Hat aber jetzt Rücken.
Hat jetzt aber Rücken, genau. Es wurde dann auch noch von einer Hamstring-Verletzung gesprochen. Ob er jetzt spielt am kommenden Wochenende, ich glaube gegen Denver, wird noch abzuwarten sein. Zumindest gibt es noch nichts Neueres an der sozusagen Front, dass er getradet werden soll.
Irgendwie ein bisschen komisch.
Es ist eine sehr komische Situation. Man hat also das Gefühl, dass Jalen Ramsey, ich möchte ihm nicht unterstellen, dass er irgendeine Verletzung oder Krankheit vortäuscht. Man hat das Gefühl, dass er raus möchte, dass er weg möchte von Jacksonville. Eine Geschichte, die sich auch schon seit der Offseason aufgebaut hat. Und jetzt passiert aber nichts irgendwie. Also er hängt jetzt irgendwie da und ja, so wie auch vor dem Donnerstagsspiel gegen Tennessee, heißt es dann auf einmal, ja, er spielt und dann spielt er und dann sagen alle, warum spielt er denn, wenn er sich jetzt verletzt, dann geht das sozusagen das Value, was man in einem Trade haben könnte, natürlich total in den Keller. Ich weiß es nicht. Also es ist eine sehr, sehr komische Situation, vor allen Dingen auch was
Jack. Ja, man hört jetzt. Man hätte es auch berichtet, dass Jacksonville ihn dann jetzt doch halten möchte, dass sie ihm quasi einen Vertrag angeboten hätten. Nur sinnvoll, denn wir sehen immer mehr ziemlich spektakuläre Trades, was Cornerbacks angeht, der zuletzt mit Minka Fitzpatrick, der zu den Steelers gekommen ist, für relativ viel Value quasi. Und dementsprechend sollte Jalen Ramsey nochmal eine Spur mehr wert sein. Und vielleicht hat das den Jaguars auch so ein bisschen die Augen geöffnet und Tom Coughlin hat gesagt so, okay, die Zeiten haben sich vielleicht ein bisschen geändert und dementsprechend haben sie sich ein bisschen umentschieden und müssen jetzt so ein bisschen eruieren, wie es überhaupt um ihre Chancen geht mit Jalen. Aber ja, Ich weiß es nicht. Also es könnte schon sein, also es gibt ein paar Berichte, dass Ramsey deutlich gesagt hat, dass er zwei Teams hätte, wo er gerne spielen würde. Ich glaube, einmal würde er, glaube ich, gerne in Vegas spielen, wurde gesagt. Und das andere Team, weiß das noch?
Keine Ahnung. Vegas, dann, ich weiß nicht, ich meine, Gruden würde ihn wahrscheinlich gerne nehmen. Ne? Der ärgert sich bis heute wahrscheinlich noch spätestens seit dem gestrigen Monday Night Game, dass er Khalil Mack hat gehen lassen. Deswegen hätte er wahrscheinlich... Absolut. Ich meine, keine Ahnung, aber...
Also, ein paar Forced Fumbles sind immer schon ganz nett, ne?
Ja, vor allem, guck dir, ich meine, ja, wir können ja, es gibt so viel, über das wir sprechen können. Wir können jetzt natürlich auch über die Oakland Raiders sprechen, die nach
dem... Wir kommen irgendwie von Höskin auf Stöckskin, aber es ist ja auch vielleicht gar nicht mehr schlecht.
Nee, ist ja auch besser, als wenn man so staccato-mäßig die Spiele abarbeitet. Oakland, die total überzeugt haben in dem ersten Spiel gegen Denver, wo wir jetzt aber auch wahrscheinlich das besser einordnen können, weil Denver, Joe Flacco, ich habe mich vielleicht etwas vertan, was Joe Flacco angeht.
Tatsächlich?
Ja, tatsächlich. Ich gebe es zu.
Ist er denn noch Elite?
Nein, er ist schon länger nicht mehr Elite. Ich habe gesagt, er war früher Elite.
Aha.
Ich hab doch bei den Großen gelernt, dass man seine... die Sachen, die man vor 3 Tagen gesagt hat, selber nicht mehr allzu ernst nehmen sollte. Auf jeden Fall hat, wo waren wir? Ja, genau, Oakland. Also Denver hat, ich glaube, die schlechteste Defense überhaupt momentan in der Liga. Kein einziger Sack, kein einziger Turnover, keine einzige Interception. Also es ist für eine Defense vor allen Dingen von Fangio jetzt gecoacht und mit den Spielern, die sie haben, relativ skurril die Situation. Joe Flacco, ja, ist im Grunde genommen... Ja, ein Platzhalter, aber kein guter. Sie haben im Grunde genommen nur in dem Receiving Core eigentlich nur noch Emmanuel Sanders und Philip Lindsay und das war es im Grunde genommen mit diesem Team. Ich weiß nicht, wo daher die Siege kommen sollen dieses Jahr und Oakland hat halt, das war vielleicht so ein bisschen geschminkt sozusagen, dann der Sieg in der ersten Woche zu Hause gegen eben diese Denver Broncos, seitdem Oakland keine gute Figur macht. Derek Carr sehr, sehr schlecht, sehr ungenau. Und ich meine, wenn du dir anguckst, die Picks, die sie bekommen haben, sie haben mit Murray Cooper ja weggetradet. Ich fand, das ist immer noch ein okayer Trade für mich. Aber Khalil Mack, na, ich weiß nicht. Also es ist halt, man merkt halt jetzt wieder in dem Monday Night Game gestern gegen Washington, es ist halt ein Spieler, der extrem, extrem besonders ist, den man so nicht wieder zurückbekommt. Und da helfen dir auch 3 First-Round-Picks nicht, wenn du die dafür ihn bekommst, weil du kannst so einen Spieler nicht ersetzen. Und was haben sie jetzt? Also ich meine, das Einzige, was sie von ihren First-Round-Picks bisher wirklich als Erfolg verbuchen können, ist ihr Running Back mit Josh Jacobs, der wirklich ganz guten Start in die Saison hatte mit 2 Touchdowns schon, über 200 Yards, 5,1.
Who the fuck cares? Ich habe doch hier einen Soundtrap dafür.
Oh my God, who the hell cares?
Running Backs. Ja, ja, natürlich... Entschuldigung.
Aber es ist doch, der Rest ist doch bei Oakland jetzt schon wieder da, wo Oakland halt auch vor der Saison in meinen Augen gewesen ist. Also ein Team, was...
Bereiten sich auf Vegas vor, ne?
Ja, aber womit denn? Also,
ja, weiß ich nicht.
Also ja, gut, klar. Wenn sie Jalen Ramsey holen können für ihre Draftpicks, die sie noch haben, meinetwegen, ist bestimmt kein schlechter Trade, aber... Da kann ich dir natürlich auch schon sagen, dass Jalen Ramsey, so wie er offensichtlich mit, weil Tom Coughlin ist vom Typ her genau das gleiche, was Mike Mayock ist, die beide irgendwo gedanklich, führungsmäßig irgendwo in den 1960ern verloren gegangen sind, da wird auch Jalen Ramsey Probleme bekommen. Keine Ahnung, also ich weiß es nicht, ob das so der beste Spot ist. Vor allen Dingen ist es halt auch ein Spot, wo er erstmal die nächsten Jahre größtenteils nur verlieren wird.
Ja, gut, also ich meine, Oakland ist, glaube ich, nicht in diese Saison hineingegangen mit großen Aspirationen?
Was? Die haben so oft aufs Holz geklopft und es hat alles nichts gebracht.
Ja, gut, ich meine, was du nach außen trägst und was du wirklich denkst, ne? Das sind nur 2 verschiedene Paar Schuhe. Aber ich weiß es nicht. Also ich meine, der Khalil Mack Trade, wir haben ja letztes Jahr schon viel drüber gesprochen, ich war... nicht positiv dem Ganzen gegenübergestellt, aber halt ab ihn auch nicht so zerrissen, wie es die meisten getan haben. Denn 2 First-Round-Picks, die es ja quasi fast dann im Endeffekt waren, sind halt einiges wert. Nun hätte ich damals bestimmt auch anders darüber geurteilt, wenn halt eben einer dieser First-Round-Picks dafür benutzt wird, einen Running Back zu draften, dann hätte ich da, ja, dann hätte ich da ein anderes Urteil gefällt. Aber ja, es ist klar, es ist schwierig, einen Spieler wie Khalil Mack quasi zu ersetzen, wenn nicht sogar unmöglich, zumindest im Draft. Wir sehen auch immer wieder, wie sehr, selbst in der ersten Runde, wie viele Busts es dann immer im Endeffekt gibt. Klar, also im Nachhinein definitiv eine schlechte Entscheidung gewesen. Im Vorfeld mit Sternchen eine schlechte Entscheidung gewesen.
Lass uns noch über zwei Teams sprechen. Rundum sind es drei Teams aus der NFC. Die Falcons, die Eagles und die Lions würde ich noch gerne ein bisschen besprechen. Die Falcons, die verloren haben bei den Colts. Ein bisschen überraschend, muss ich sagen, für mich. Vor allen Dingen auch, wie sie verloren haben. Und die Eagles, die zu Hause verloren haben gegen deine Lions, Christian, die sich jetzt so ein bisschen, zumindest im Norden, das ist eine extrem ausgeglichene Division auf einmal, sehr, sehr gut dastehen. Und die Eagles, die jetzt mit 1-2 schon so ein bisschen an einem Scheideweg stehen, auch wenn es natürlich sehr, sehr früh ist in der Saison, aber wirklich nicht gut aussahen jetzt in den letzten Wochen und vor allen Dingen jetzt, glaube ich, auch in der kommenden Woche. Ich weiß gar nicht, das Spiel, ja genau, ist jetzt das Donnerstagsspiel, sprich morgen Nacht bei den Green Bay Packers, die vielleicht auch noch so ein bisschen geschminkt mit 3-0 dastehen, aber schon so ein bisschen mit dem Rücken zur Wand für Philly, oder?
Also erstmal, was Donnerstag angeht, Auswärtsspiel in einer Donnerstag-Nachtwoche ist halt schwierig für das Auswärtsteam. Dementsprechend, wir wissen jetzt auch nicht, wer war vielleicht morgen ready? War das Jeffrey oder Jackson?
Nee, Jeffrey soll wohl ready sein und Jackson wahrscheinlich eher nicht für das Spiel. Okay, also Alshon Jeffrey kommt wohl zurück.
Das dürfen wir halt bei den Eagles nicht vergessen, dass sie extrem viel Verletzungspech hatten und dass sie sich auf Aguilar beziehen mussten und Aguilar quasi dem Ruf nur so zur Hälfte ungefähr gerecht werden konnte.
Hat sehr viele Bälle gedroppt, ja, das war sehr, sehr überraschend. Hast du dieses Video gesehen von dem Mann, der in Philly das...
We was catching, unlike Aguilar.
Meinst du das?
Ja, genau. Für alle, die es nicht gesehen haben, wurde in Philadelphia war ein Hausbrand und da wurden Kinder quasi aus dem brennenden Haus geworfen. Unten war ein Mann, der die Kinder aufgefangen hat. Und wurde dann von der Presse interviewt und dann meinten die, wie hast du das denn gemacht? Und er hatte gesagt, ja, ich habe die Sachen einfach gefangen, nicht so wie Aguilar, der alles gedroppt hat.
We was catching, unlike Aguilar.
Ja, war sehr lustig. Und Aguilar hat ihm daraufhin, als er das dann auch in seinem Feed gesehen hat, ihm Tickets angeboten. Also insofern konnte er da auch ein bisschen den Spaß über sich ergehen lassen und auch adäquat reagieren. Was Carson Wentz angeht und die Eagles, es ist eine spezielle Situation. Ich wäre da noch nicht so sehr pessimistisch, denn Zach Ertz hat eine Menge Double Coverage abbekommen. Dementsprechend hat er auch einen relativ schwachen Start in die Saison gehabt und das kann sich alles ändern. Darf nicht vergessen, es sind Nummer 1 und Nummer 2 Wide Receiver, die quasi für große Teile der Saison raus sind. Deswegen da einfach linear quasi was von abzuleiten, wäre ich noch zu früh für, auch wenn ich jetzt diesen Donnerstag als schwierig betrachte, aber die Eagles sind definitiv in der Lage, ihre Saison noch umzudrehen. Und wobei die Division natürlich schwierig wird, die Cowboys ziehen so ein bisschen davon, aber ich würde sie noch lange nicht abschreiben wollen.
Nee, ich will sie auch nicht abschreiben, vor allen Dingen, weil sie in meinen Augen auch einen Schritt nach vorne gemacht haben mit ihrer Defense, die ja nach ihrem Super Bowl-Sieg so ein bisschen abgeflacht war, was die Stärke angeht und jetzt wieder so ein bisschen zurückkommt. Das Spiel gegen Atlanta war auf jeden Fall schon ein sehr guter Schritt in eine bessere Richtung, was die Defense der Philadelphia Eagles angeht. Jetzt, was mir aber so ein bisschen Sorgen macht, ist halt einfach die Art und Weise, wie die O-Line momentan spielt. Also
aber auch verletzungsdurchrüttelt, ne? Das ist halt auch.
Ja, aber jetzt auch nicht so.
Also ist immer noch Whiteheider am Start ist, ne?
Ja, aber das ist insgesamt ist die O-Line, gehört die zu den Besseren in der Liga und sie sind jetzt nicht so durchgerüttelt mit Verletzungen, wie andere Teams es bei ihren O-Lines zu haben momentan. Also das ist eher so ein NFL-Durchschnitt, würde ich sagen. Und was Carson Wentz in den Spielen momentan so ein bisschen erleiden muss, ist halt einfach ein Tacken zu viel und du hast halt nicht mehr Nick Foles in der Hinterhand und kannst dann sagen, ja okay, das ist doof gelaufen jetzt mit Carson Wentz, aber wir haben ja noch Nick Foles. Das hast du halt nicht. Du musst da halt ein bisschen aufpassen. Und dieses eine Play, was da in dem Spiel war.
Ist Gino nicht da am Start jetzt?
ich weiß nicht. Cody Kessler ist nicht mehr da, der wurde eben von den Patriots gesigned.
Stimmt. Oh Gott, armer Stidham.
Also da gab es ja ein Play, glaube ich, da hat die komplette O-Line der Eagles aufgehört und irgendwie drei Leute haben Carson Wentz runtergerissen. Und das kann natürlich mal passieren, aber genau in solchen Momenten, wenn auf einmal drei Pass-Rusher auf deinen Quarterback stürmen, das sind halt die Momente, in denen halt auch echt mal was wirklich kaputt gehen kann, weil Carson Wentz ja auch nicht der Typ ist, der wie Peyton Manning sich sozusagen geschlagen gibt und auf den Boden wirft so ein bisschen, sondern der noch irgendwie was versucht und noch versucht, so lange wie möglich stehen zu bleiben, um den Ball noch irgendwie zu werfen. Und das sind genau die Momente, in denen dann was passieren kann. Deswegen, ich drücke mal die Daumen, aber ich habe manchmal wirklich Bedenken, dass Carson Wentz die Saison mal wieder durchspielt.
Ja, das ist nicht unrecht. Ich habe da ja auch häufig schon mal meine Bedenken geäußert oder so ein leichtes Fragezeichen quasi angebracht, ob Carson Wentz nicht so eine Spur Injury Prone ist. Das ist, naja.
Es sind,
aber wir haben ja Josh McCown in der Hinterhand. Ne?
Aber deine Lions sind zumindest erstmal jetzt so ein bisschen auf dem aufstrebenden Weg. Dafür, dass sie ja in den letzten Jahren wirklich untergegangen sind, durchgehend. Matthew Stafford spielt relativ solide. Die Defense spielt wirklich gut, muss man sagen. Also sie haben natürlich auch da einiges mit Matt Patricia investiert in die Defense. Aber insgesamt macht ihn deutlich besseren, agileren Eindruck als in den letzten Jahren. Und dass Matthew Stafford mit seinen Receivern, Jones etc., für viel sorgen kann, das wussten wir auch eigentlich schon. Aber sie zeigen es zum ersten Mal auch.
Ja, es scheint so ein bisschen, als wenn die Defense von Matt Patricia jetzt so endlich so durchsickert quasi. Ne? Das Defensive Backfield der Lions funktioniert deutlich besser. Big Play Slay, ich bin ein großer Fan von ihm. Und was die Offense angeht, ja, es scheint einfach alles zusammenzukommen. Ne? Und sie haben einen relativ leichten Schedule, was sie natürlich auch deutlich attraktiver macht für einen Playoff-Pick. Denn, ist natürlich naheliegend, wenn du im letzten Jahr schlecht abgeschnitten hast, dann kriegst du natürlich auch leichtere Gegner, was natürlich dann im Endeffekt in dieser hoch umkämpften Division am Ende vielleicht auch ein ausschlaggebender Faktor sein kann. Also ich bin noch ein bisschen skeptisch, denn die Lions haben mich halt auch oft genug verbrannt, aber ich habe Hoffnung für sie.
Du hast angesprochen, die Division ist wirklich sehr, sehr momentan die einzige, wo alle Teams über 500 sind, also sprich einen positiven Rekord haben. Green Bay mit 3-0, Detroit 2-0-1, Minnesota 2-1 und Chicago jetzt 2-1 durch den Sieg vorgestern Nacht über die Washington Gunslingers, die wirklich bei weitem große, große Probleme haben in ihrem Team. Auch eins dieser Teams, das absolut nicht NFL-ready ist in der Breite. Mal schauen, wann dann Dwayne Haskins den Wölfen zum Fraß vorgeworfen wird. Denn das, was Case Keenum da passiert ist, war ja natürlich sehr, 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 sehr schwierig, beziehungsweise hat jetzt auch nicht unbedingt den besten Job gemacht. Ich wollte
das
noch
ist übrigens an der Stelle, kannst du dich daran erinnern, dass vor 3 Wochen oder so um den Drehpunkt diese ganzen Pressesprecher, Crapsheet und so weiter, gesagt haben, dass sie davon ausgehen, dass Trent Williams bald zum Team zurückkommen wird?
Ja, Trent Williams ist immer noch nicht da.
Genau, also da siehst du mal wieder, dass du... Du kannst im Vorfeld, glaube ich, schon relativ gut an diesen Quellen, die irgendwas berichten, schon ablesen, ob das jetzt eine Team-Info ist oder ob das quasi eine Spieler-Info ist.
Ja, vor allen Dingen, man muss ja auch sagen, was macht Washington? Also, das ist so unnötig. Die haben einen der besten Left-Tackle im Grunde genommen zu Hause sitzen, weil sie einfach zu stur sind, irgendwas zu tun.
Ja, oder sie kriegen nicht das angeboten, was sie denken, verdienen zu würden.
Musst du jetzt halt mittlerweile irgendwann mal sagen, du stehst 0-3 da, Woche 4 bahnt sich an. Okay, was bringt es uns denn? Dass wir seine Gamechecks einbehalten können, ist das Einzige, was uns bringt. Dann, also, I don't get it. Ich wollte aber noch kurz über die Falcons sprechen. Auch eins der größeren Teams, das extreme Probleme hat. Vor allen Dingen auswärts, jetzt die zweite Niederlage bei nur einem Sieg. Matt Ryan sehr total verloren aussah gegen die Colts und die Colts, die mit Jacoby Brissett auf einmal dann doch die Chance haben, was ja viele so ein bisschen so als Bold Statement rausgehauen haben, nachdem Andrew Luck in Rente gegangen ist, können die Indianapolis Colts überhaupt mit Jacoby Brissett, von Jacoby Brissett haben wir ja nie wirklich mehr gesehen als 5-6 Spiele. Aber hey, Jimmy Garoppolo hat einen Riesenvertrag bekommen für deutlich weniger. Und Jacoby Brissett ist da irgendwie gut angekommen bei den Indianapolis Colts. Es sah wirklich sehr, sehr harmonisch aus. Natürlich hat er mit T.Y. Hilton, Eric Ebron und natürlich auch Mac und Himes sehr, sehr gute Leute in seiner Offense. Eine super gute O-Line. Aber insgesamt, vielleicht ist Andrew Luck sogar so ein bisschen neidisch jetzt zu Hause. Meinst du nicht auch, dass er sich denkt, oh, verdammt, diese eine Saison sieht ja wirklich gut aus?
Nein, das glaube ich nicht. Also ich glaube nicht, dass dass Andrew Luck wirklich einer der genuine, wie willst du es ins Deutsch übersetzen,
der
ehrlichsten?
Ja, und der gönnt es auch dem
Jacoby. Genau, wahrscheinlich. Ja. Also das glaube ich nicht. Und bei ihm, das war, glaube ich, einfach eine Interessen- und Körperentscheidung. Ne? Also insofern, das glaube ich nicht, wobei die Überleitung natürlich oder die Anmerkung natürlich schön war. Was die Colts angeht, es ist kein Fisch, kein Fleisch, sagte man, ne? Kennst du das noch, den Spruch von früher? Nein. Nicht?
Ja, doch, klar.
Aber ja, so ein bisschen ist das. Und die Falcons, ein extrem enttäuschender Start in diese Saison hinein. Irgendwie weiß ich da auch nicht was. Und jetzt hat sich Keanu Neal schon wieder verletzt, ist Season-Ending raus mit, war das ein Kreuzbandriss?
Achillessehne.
Achillessehnenriss, genau. Also, ich weiß es nicht. Indy ist für mich ein Team, das ist ganz nett anzuschauen, aber das hat irgendwie nichts mit der NFL zu tun. So sehe ich das.
Indy?
Ja.
Okay. Also ich finde, Indy
gewinnen ein paar Spiele und dann denkt man wieder so, ja, ist ja cool, und Jacoby Brissett und so, wow, okay, vielleicht er verdient sich gerade einen großen Gamecheck quasi, ne, also einen großen Vertrag, denn er hat jetzt zwar eine Verlängerung bekommen, aber da können Indy natürlich auch raus, aber am Ende relativ easy, wenn sie sich nicht für ihn als Franchise Quarterback entscheiden wollen im nächsten Jahr. Dann können sie ihn wegtraden. Also für ihn ist es natürlich irgendwie schön, dass er so ein Potenzial zeigt, aber
vielleicht ist es auch einfach dieser Druck, der nicht da ist, der ihn vielleicht etwas ein bisschen erleichtert. Also einfach ja. Weil im Grunde genommen niemand erwartet was von Indianapolis. Die Fans sind über jeden Sieg, vor allen Dingen zu Hause, natürlich froh, vor allen Dingen, wenn es gegen größere Namen wie Atlanta geht. Ich glaube einfach, er ist in einer guten Situation. Frank Reich macht einen guten Job mit ihm. Er gibt ihm halt auch ein gutes Playbook, gute Plays in den Spielen. Also Jacoby Brissett, er nutzt so ein bisschen seine Athletik, er lässt ihn mal aus der Pocket raus, er gibt ihm einfache Würfe, er versucht T.Y. Hilton frei zu spielen durch seine Plays, Frank Reich, und dann hat er halt auch noch Eric Ebron. Also das ist wirklich insgesamt eine sehr, sehr, es wirkt sehr harmonisch und sehr, sehr leichtgängig, zumindest in dem Spiel für Indianapolis. Und ich weiß nicht, also es ist so ein bisschen so dieses sneaky good Team aus der AFC, was vielleicht die Lions, über die wir gerade gesprochen haben, in der NFC sind. Du hast gerade angesprochen, Falcons, der Strong Safety, Keanu Neal, der letztes Jahr komplett raus war mit dem ACL, ist jetzt raus, hatte sich im Spiel Achillessehne gerissen. Wirklich extrem traurig für einen der wirklich guten, sehr, sehr guten Safeties in der Liga. Einer dieser Hybrid-Safeties, der jetzt komplett wieder rausfällt. Sehr, sehr schade. Können wir vielleicht auch noch kurz über Cam Newton sprechen, weil über das Spiel der Carolina Panthers gegen Arizona müssen wir gar nicht so großartig drüber sprechen. Es sei denn, Christian, du möchtest über den neuen Quarterback der Carolina Panthers gerne sprechen. Ja. Allen? Nein?
Ja. Nee.
Hatte ein großartiges Spiel. Sprechen? Hatte ein großartiges Spiel, aber man muss halt wirklich sagen, Cardinals sind so der Maßstab für nicht-ready NFL-Teams momentan. Auch wenn Kyler Murray irgendwie versucht, was er versucht, aber das ist alles irgendwie sehr, sehr fragwürdig, was da passiert. Auf jeden Fall, bei Cam Newton kam jetzt ja erst raus, dass er auch Woche 4 nicht spielen kann, und dann kam jetzt vorgestern raus, dass er mit seiner Fußverletzung 4 bis 8 Wochen ausfallen wird. Also 4 bis 8 Wochen braucht es normalerweise, bis das wieder verheilt. Das heißt, bis er dann wieder spielen kann, kann es sein, dass die Regular Season, gehen wir jetzt mal davon aus, dass die Carolina Panthers es nicht in die Offseason schaffen. Ach, nicht in die Offseason, da werden sie es wohl hinbekommen. Aber nicht in die Postseason.
Aber früher als Playoff-Seasons.
Genau. Dass die Saison für Cam Newton damit vielleicht schon wieder vorbei ist. Was eine der traurigsten Nachrichten auf jeden Fall vom Wochenende ist.
Ja, und alles ist auf die Verletzung, auf das eine Play im Patriots-Spiel zurückzuführen in der Preseason, wo ich mich gefragt habe, wieso gehst du in der Preseason dieses Risiko ein und läufst dann? Und da hat er sich den Fuß verletzt in diesem Spiel und das ist die Verletzung, die jetzt quasi wieder nochmal verschlimmert wurde, ist das das richtige Wort, oder wieder aufgekommen ist, nicht ganz verheilt war, die ihn jetzt quasi dazu bringt, es ist Plantea Fascia. Da hört man häufig in der NFL und ich weiß auch noch nicht genau, was das ist. Ja. Aber im Mittelfußbereich, glaube ich, so habe ich das verstanden.
Hört eher an wie eine fleischfressende Pflanze.
Könnte auch sein, ne?
Ja. Naja, auf jeden Fall.
Von Super Mario Brothers?
Cam Newton, wirklich einer der, ja, der Gesichter der Liga. Und vor allen Dingen, ich mag ihn extrem gerne.
Aber es ist, ist Wasser auf meine Mühlen, ne? Das ist, dass ich mir ja, die klar, Frage stelle, ist seine Karriere vorbei so langsam? Ne? Das ist quasi das Ende, das wir hier sehen. Ich gönne es ihm auch nicht, denn eigentlich mag ich ihn auch sehr gerne.
Ja. Was würdest aber du machen? Ich glaube, er hat nächstes Jahr einen roundabout einen Cap-Hit von 20 Millionen.
Ja, je so nachdem, easy peasy, ne? Also,
je nachdem, wie Allen jetzt spielt. Es gibt jetzt ja viele Berichte, viele Leute, die schon ihn irgendwo bei einem anderen Team sehen. Soweit würde ich jetzt noch nicht gehen. Aber was machst du, wenn Allen jetzt die Saison wirklich sehr gut durchspielt, du dann mit Cam Newton deinen Starting Quarterback hast, der von dieser Fußverletzung zurückkommt, der ja im Grunde genommen seit gut 2 Jahren an der Schulter laboriert. Es ist verdammt schwierig, ne? Also auch Rivera.
Ja, das kannst du, ich finde nicht, dass du das jetzt schon beantworten kannst. Also klar, zum einen musst du abwarten, okay, hast du mit Kyle Allen vielleicht wirklich einen Schatz gefunden quasi und kannst du mit ihm mit Berechtigung quasi weitergehen und hoffen, dass er sich zu einem Franchise-Quarterback entwickelt. Dann wirst du wahrscheinlich Cam Newton gucken, dass du ihn vielleicht noch wegtraden kannst, denn er hat mit Sicherheit noch einen Trade-Value, wenn er jetzt dieses ganze Jahr nicht spielen sollte, dass er dann aber natürlich nicht hoch. Ne? Auf der anderen Seite ist auch nicht, kostet es jetzt auch verhältnismäßig nicht viel, Cam Newton dieses eine Jahr noch ausspielen zu lassen, denn 20 Millionen oder was der Cap von ihm ist, das ist zu vernachlässigen für einen Quarterback, der auf jeden Fall mal sehr gut war. Ist natürlich was anderes, wenn du einen Quarterback hast wie Marcus Mariota oder Jameis Winston, die dann unter der 5-Jahres-Option spielen, da sieht die Situation ganz anders aus.
Könntest du dir denn vorstellen, dass sie ihn traden?
Ja, es kommt halt drauf an. Also,
und wohin? Pittsburgh? Das wird ja immer wieder gern genannt, was passen würde.
Also nur wenn Kyle Allen wirklich eine Menge Konstanz jetzt in dieser Saison noch zeigen kann. Nur dann lohnt es sich, ihn wirklich gehen zu lassen. Denn korrigieren, wenn Carolina einen Top-5-Draft-Pick erhalten sollte im nächsten Jahr, dann sieht die Situation natürlich auch wieder ganz anders aus. Also wenn du quasi hingehen kannst und sagen kannst, okay, wir draften jetzt direkt den Nachfolger von Cam Newton im nächsten Jahr, dann ist es, glaube ich, sehr wahrscheinlich, dass sie ihn wegtraden.
Ja, ne? Das denke ich auch.
Aber das muss sich auch erstmal bewahrheiten. Ne? Also Top-5-Draft-Pick zu bekommen, ist auch nicht so leicht.
Ja, also die Panthers sind ja auch, viele haben jetzt gesagt, das Team findet sich jetzt, wie gesagt, das Spiel gegen die Cardinals war für mich kein Zeichen dafür, dass das Team jetzt irgendwie sich gefunden hätte, vor allen Dingen in der Offense, muss man wirklich sagen, das waren eher die Cardinals, die das zugelassen haben. Die Cardinals, die im Grunde genommen einzig nur mit Jones jemanden in der Defense haben, der momentan wirklich auf einem NFL-Niveau spielt, in meinen Augen. Also ich bin mal gespannt, wie viel Kyle Allen da wirklich gewinnen kann in dieser Saison. Aber nichtsdestotrotz war es für ihn ein guter Start in ja generellen Wochenende, an dem wir sehr, sehr viele Rookie-Quarterbacks gesehen haben, beziehungsweise Quarterbacks, die ihren ersten Start gemacht haben in der Liga. Bringt uns natürlich zu der Story überhaupt, Christian, am Wochenende.
Oh ja.
Daniel Jones, der neue Messias in New York.
Kannst du ihn bitte bei seinem richtigen Namen nennen?
Keine Ahnung, wie er sein richtiger Name ist.
Danny Dimes.
Danny Dimes, okay. Wer hat ihn so getauft?
Jeff Dimes wirft. Bitte?
Lass mich raten, hat das irgendjemand von den ESPN-Schreihälten ihn so genannt?
Keine Ahnung, der wird bei mir in meinem Twitter-Feed komplett von allen so genannt. Also ich weiß nicht, wem das eingefallen ist.
Du folgst einfach den falschen Leuten. Auf jeden Fall Daniel Jones, nachdem ja, wir letzte Woche darüber berichtet haben, Eli Manning, der ja das Gesicht der New York Giants zumindest über das letzte Jahrzehnt gebencht, Daniel Jones, die, ja, wo viele sich so lustig gemacht haben über Gettleman, als er ihn in einem Draft ziemlich hoch geholt, gezogen hatte. Vor allen Dingen auch mit der Begründung, dass er sich, glaube ich, im Senior Bowl in ihn verliebt hätte. Und da hat er genau 3 Snaps gespielt. Da haben viele gesagt, okay, Gettleman, was machst du überhaupt? Der Laden brennt und du verballerst hier unseren 6. Pick. Und jetzt spielt er sein erstes Spiel und holt einen 18-Punkte-Rückstand auf. Etwas, was Eli in seiner kompletten Karriere nie geschafft hat, einen derartigen Rückstand aufzuholen. Und gewinnt das Spiel, aber auch, muss man sagen, also nichts, also Daniel Jones hat wirklich großartig gespielt. Er hat sehr, sehr viele richtige Entscheidungen gemacht. Also er hat den Ball nicht zu lange gehalten. Er hat das, was Quarterbacks ja, junge Quarterbacks häufig machen, nicht zu viel versucht. Er hat gesehen, okay, mein erster Read ist nicht da, mein zweiter Read ist nicht da und ist dann gelaufen. Hat viel mit seinen sozusagen Füßen erreicht, ja auch den Game-Winning-Touchdown dann im Endeffekt. Aber auch in dem Moment haben die Bucks ein sehr, sehr skurriles Spiel gespielt in vielen Bereichen. Also sind am Anfang wirklich, glaube ich, ein bisschen davon geflogen. Daniel Jones hatte da am Anfang nur Evan Ingram und den Tight End und dann auf einmal plätscherte das Spiel so dahin und dann auf einmal kamen die Giants immer näher ran und näher ran und ich weiß nicht, Bruce Arians und Jameis Winston ist so ein bisschen der Hinter auf Grundeis gegangen. Dann auf einmal gewinnen die Giants das Spiel. Also für mich war das so total verwirrend, das ganze Spiel.
Ja, es war wirklich sehr kurios. Also es, irgendwann zwischendurch gab es, glaube ich, in der zweiten Hälfte auch einen Stretch, wo Jones 4-mal in Folge oder 3-mal in Folge gesackt wurde. Generell, ja, also ich glaube, als Giant-Fans kann man sehr optimistisch in die Zukunft schauen. Finde ich völlig angebracht, denn das, was Daniel Jones gezeigt hat, waren auf jeden Fall Sachen, die halt viele Rookie-Quarterbacks quasi in ihrem ersten Jahr gezeigt haben. Und danach sind sie gute Quarterbacks geworden. Verstehst du, was ich sagen will?
Ja, ich kann es mir so ein bisschen zusammenreimen.
Also, guter Start
ja.
Für einen Rookie und lässt auf deutlich mehr hoffen.
Definitiv. Das ist, glaub ich, also er hat ein gutes
Spiel
gemacht.
Das ist das, was ich grundsätzlich sagen wollte, genau.
Er hat ein gutes
Spiel gemacht. Ich glaube, das ist, ich meine, ich habe mich tierisch geärgert. Es gab so 2 Game-Management-Fehler wieder. Das sind immer so Dinge, wo ich mir denke, okay, lass doch einfach jeden Coach, jeden Front-Office-Mitarbeiter und jeden Spieler pro Jahr mindestens 2 Stunden Madden spielen, damit sie diese Fehler nicht machen.
Das machen die so wahrscheinlich eh schon.
Ich habe keine, zumindest nicht Coaches. Also ich meine, das war bei dem Touchdown von Daniel Jones, den er schön gelaufen hat, sehr gut, auch sehr wichtig. Aber ich habe mir dann, als er gelaufen bin, habe ich gedacht, so, knie dich an der 1-Yard-Linie nieder. Kein Touchdown erzielen, knie dich nieder. So, hat mich auch so ein bisschen an den Super Bowl 2011 erinnert. Ich weiß nicht, das war natürlich ein etwas unschöneres Erinnerung für mich.
Mark Bradshaw aber, war das, glaube ich, der.
Genau.
Sein Momentum hat ihn in die Endzone getragen.
Ja, das war eigentlich auch ein bisschen komisch, ne? Und die Patriots ihn eigentlich reinschubsen wollten und wie auch immer, ne? Ja, also es wäre klüger gewesen, Game-Management-mäßig, denn ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, ich glaube, da war noch 1 Minute plus auf der Uhr und die Buccaneers hatten noch, ich glaube, mindestens 1 Timeout. Und braucht halt nur ein Field Goal, um zu gewinnen. Das wäre mir zu viel Zeit gewesen und vor allen Dingen auch Timeout-mäßig noch. Also das ist, sobald halt noch 1 Timeout am Start ist, kannst du halt nicht mehr die Mitte so komplett freilassen. Das ist so das Problem dabei. Dementsprechend, aber ansonsten, das kannst du jetzt auch von einem Rookie nicht wirklich erwarten, dass er dann so eine kalte Entscheidung trifft.
Ja, in dem Moment musst du halt wirklich schon ein bisschen erfahrener sein. Also da siehst du einfach nur die Endzone und denkst dir so, oh yes.
Ja, wahrscheinlich würden trotzdem 75% der Coaches ihn anschreien, warum man das dann gemacht hätten, weil sie nicht verstehen die Logik dahinter. Also insofern sowieso die Frage, ob du das überhaupt von einem Quarterback erwarten darfst. Aber vielmehr danach die Entscheidung von Bruce Arians, dass er nachdem Winston völlig mirakulös, also auf wunderhafte Art und Weise eine Bombe zu Mike Evans an den Receiver gebracht hat, dass er dann quasi extra die Zeit runterlaufen lässt, damit der Kicker eine vermeintlich leichtere Chance hat, das Field Goal zu treffen
von 5.
Ja, also und natürlich versammelt er es dann.
Und vor allen Dingen auch die Entscheidung vorher schon, glaube ich, im 4. Viertel, als sie das zum Ende als sie das Field Goal geschossen haben, sie waren, glaube ich, an der irgendwo in der Red Zone, hatten 4. und 2 oder so, glaube ich, und haben das Field Goal genommen. Ja. Und dann kam natürlich direkt die Berechnung, dass irgendwie die Gewinnchance mit dem Field Goal lag irgendwie dann bei 70% der Spiele insgesamt zu gewinnen. Wenn sie fürs Field Goal, wenn sie für den vierten Versuch, hätten sie ihn ausgespielt, vierten Versuch, hätte wer irgendwie und einen Touchdown erzielt, deckt die Gewinnchance bei irgendwie 96% oder irgendwie sowas. Also das war schon irgendwie so ein bisschen komisch, dass sie da das nicht ausgespielt haben und einfach nur das Field Goal genommen haben. Aber nichtsdestotrotz, ja, auch natürlich der Lauf, den du gerade angesprochen hast von Daniel Jones, auch die Verteidigung generell da, also da war ja, also ich meine, er hätte ja rückwärts in die Endzone, weiß ich nicht, moonwalken können, da war niemand, also die Coverage in dem Moment habe ich überhaupt nicht verstanden. Du hast da ja auch in dem Moment, weiß ich nicht, wie die Gewinnchancenverhältnisse sind, statistisch gesehen, analytisch betrachtet, aber ich würde jedes Mal, wenn es der vierte Versuch ist, würde ich versuchen, das Spiel mit deiner Defense in dem Moment zu gewinnen. Die Giants hatten Saquon Barkley nicht mehr, der übrigens
wollten wir auch noch erwähnen.
Genau, ein paar Wochen ausfällt, kannst du gleich erwähnen.
Sogar viele Wochen, ne? Also ja. 6 bis 8 Wochen hat eine Fußverstauchung oder Bänderriss.
Ankle, ja.
Ja, High Ankle Sprain. So eine Mischung daraus. Also der wird sehr lange rausfallen, das ist nicht die üblichen 4 bis 6, sondern sogar 6 bis 8 sind eher terminiert und könnte sogar noch länger werden, also Giants-Fans sollten sich meines Erachtens jetzt keine großen Hoffnungen auf die Saison machen, sondern eher so Hoffnung, dass sie in dieser Saison Hoffnung finden für die nächsten Jahre.
Daniel Jones. Ja, aber was ich nur kurz sagen wollte, also diese Verteidigung in dem Moment fand ich halt sehr, sehr skurril. Also du hast, abgesehen meinetwegen von Evan Ingram, niemanden von den Giants, den du doppelt decken musst. Also du brauchst keine Double-Coverage in dem Moment. Und was machen die Bucks? Die ziehen sich komplett in ihre Endzone zurück, versuchen irgendwie Double Coverage zu spielen auf Receiver, die im Grunde genommen nicht deinen Cornerbacks überlegen sind, deinen Coverage Guys nicht überlegen sind, und dann entsteht einfach dieses riesige Loch, durch das Daniel Jones laufen darf.
Ja, das wirkte so ein bisschen, also, als wenn sie völlig überrumpelt wurden von seiner Lauffähigkeit. Ne?
Ja, also nichtsdestotrotz, also von Daniel Jones, wie gesagt, haben sie einen guten Gameplan für ihn aufgestellt. Also er hatte auch viele einfache Starter, der Start zu Evan Ingram, um ins Spiel zu kommen, ein paar Pässe richtig an den Mitspieler zu bringen und dann eben auch seine Athletik genutzt, um ihm wirklich so ein bisschen von Sue und Barrett da rauszuziehen aus dem Pass Rush, auch wenn es nicht immer wirklich funktioniert hat. Aber insgesamt vielversprechend, muss man sagen. Christian, möchtest du die Episode vielleicht schließen mit einem kleinen Abgesang auf die Cleveland Browns, oder ist es noch zu früh für dich? Nach der Sonntagnacht-Niederlage zu Hause zum ersten Mal wieder, und dann verlieren sie gegen die LA Rams.
Ja, ach ja.
Ach nein.
Ja, lass uns abwarten, was hingeht mit ihnen.
Was fandest du denn, wie fandest du denn den 4. und 9, als sie in den Draw gelaufen sind?
Ja, innovativ. Also, da sieht man, dass sich ein Coach mit Meta-Football-Ebenen beschäftigt und denkt so, okay, die rechnen jetzt garantiert nicht mit einem Lauf, und damit kriege ich bestimmt das vierte Down quasi erfolgreich hin. Dann
vielleicht hat er in dem Moment gedacht, er wäre immer noch Running Backs Coach, so wie in der Vergangenheit.
Naja.
Und dachte so, ich möchte für meine Position.
War der nicht Assistant Quarterback Coach?
Nee, ich glaube, er war Running Backs Coach.
Nee, ich glaube, er war Quarterback.
Nein, war er nicht. Ja. Keine Ahnung. Aber was wir auch gesehen haben, mal wieder Baker Mayfield. Ich meine, Rex Ryan hat es gesagt, ist overrated as hell. Ich würde es nicht ganz so hart fassen. Aber man hat gesehen, ich weiß nicht, was Baker Mayfield da auch veranstaltet hat. Zumindest was einige gesagt haben, er ist ein One-Read-Guy. Das konnte man in dem Spiel auf jeden Fall sehr, sehr gut beobachten. Also wenn er seinen ersten Read nicht hatte, ist er irgendwie rausgelaufen. Meistens nicht unbedingt gute Entscheidungen, da rauszulaufen. Und auf der anderen Seite, Jared Goff hat jetzt auch nicht wirklich überzeugt mit seinen Interceptions, und generell auch die Offense der Browns gegen eine sehr dezimierte Defense der, die Offense der Rams, Entschuldigung, gegen eine dezimierte Defense der Browns auch nicht wirklich überzeugt.
Ja, das ist natürlich auch die Sache, dass die Corners das Backfield bei den Browns etwas geschunden ist im Moment. Ne? Also dementsprechend. Wir sind insgesamt immer noch in Woche 3 und es ist, wir kommen immer mehr in Gefilde rein, wo wir uns doch einen gefestigteren Eindruck von den Teams machen können.
Aber hatte ich denn bisher ein Team, das dich bisher überrascht und ein Team, das dich bisher total enttäuscht?
Ich finde schon, dass Detroit mich wirklich sehr positiv überrascht hat. Ja. Ist auch wirklich ein Team, das, zu dem ich eigentlich jetzt noch mehr Bezüge habe, nachdem Matt Patricia jetzt auch dort vor Ort ist.
Stimmt, irgendwie, weil ihr euch so gut kennt.
Ja, das alter Childhood-Buddy von mir.
Früher immer Raketen gebaut zusammen, ne?
Genau, und dann beim MIT hat er immer Gleichungen an Tafeln geschrieben und als ich dann den Boden gewischt habe, habe ich ihn dann gelöst.
Ja.
Ja, also das positiv überrascht, aber auch noch ein bisschen skeptisch, was den Langzeiterfolg da angeht. Und negativ überrascht. Muss ich ja mal kurz gucken.
Dann springe ich ein, dann sage ich nämlich, die negative Überraschung sind bei mir auf jeden Fall die Atlanta Falcons, auch wenn sie mit 1-2 da stehen, aber insgesamt hatte ich vor der Saison wirklich...
Ist das eine Überraschung? Ich weiß es nicht.
Also ich hatte vor der Saison schon damit gerechnet, dass sie deutlich stärker auftreten und selbst der Sieg gegen Philadelphia war ja auch wirklich fast schon schmeichelhaft zu Hause. Von daher bin ich wirklich schon enttäuscht, was Atlanta momentan macht. Bei den anderen Teams wie die Chargers, da ist man zwar jedes Jahr wieder überrascht beziehungsweise negativ, aber irgendwie erwartet man es auch immer wieder, dass die so Böcke raushauen.
Ich sehe es eigentlich bei Atlanta genauso. Also ich hätte von ihnen vor der Saison mehr erwartet, aber gleichzeitig überrascht es mich.
Ja, mich überrascht es schon. Wir haben noch eine Info und zwar gibt es noch einen Trade, Christian, damit können wir abschließen. Genau.
Die Pittsburgh sehr merkwürdig.
Steelers schicken einen 2020 Fünf-Runden-Pick nach Seattle und bekommen dafür Tyrant Nick Vanette. Vance McDonald ist gar nicht schlimm verletzt, also was genau sie jetzt davon erhoffen, weiß ich nicht so genau. Die Seattle Seahawks holen jetzt dadurch, dass sie da eine vakante Position haben, Luke Wilson zurück, den Tyrant, der vormals schon bei ihnen gespielt hat. Viele kennen ihn vielleicht auch erst durch Hard Knocks, da war er jetzt bei den Oakland Raiders, wurde gecuttet, relativ präsent in der Serie. Also er wieder zurück bei seinen Seattle Seahawks, die dann jetzt versuchen, ihren Lauf, auch wenn er kurz gedämpft wurde, gegen die Saints aufrechtzuerhalten. Das war's.
Achso, du meinst jetzt den Lauf des Teams und nicht das Laufspiel.
Das Laufspiel, das weiß ich auch nicht, sollten sie auch nochmal überdenken mit Chris Carson oder ihm vielleicht irgendwie mal.
Sie sollten im nächsten Jahr wieder einen Running Back in der ersten Runde draften. Ich glaube, das ist ein Problem.
Das macht manchmal auch Sinn, Running Backs in der ersten Runde zu draften. Ja. Deine ganzen Analytics kannst du dir sonst so hinschmieren.
Weißt du, was das neueste heiße Thema bei Nerd-Twitter ist?
Nee, keine Ahnung.
Do Quarterbacks even matter?
Ja, eben.
Also bin da jetzt auch noch nicht wirklich reingegangen und habe die Argumentationslogik dahinter noch nicht verstanden, so ganz, beziehungsweise mir noch nicht angeschaut. Aber das ist natürlich auch wieder ein sehr heißes Thema. Wenn man jetzt am Ende wenn jetzt Nerd-Twitter damit um die Ecke kommt, dass Quarterbacks unwichtig sind, dann verlieren sie, glaube ich, im breiten Ansehen komplett alles, was sie an Ansehen haben.
Also. Ja, du kannst ja auch so lange so viel behaupten mit irgendwelchen Statistiken oder Analysen, wenn du es halt nicht beweisen musst. Ne? Das ist halt immer relativ einfach.
Ja, das stimmt, du hast schon recht. Die machen es sich natürlich auch schon ein bisschen leicht, indem sie sagen, so ja, das ist das, was meine Statistik sagt, aber ob die Statistik Aussagekraft hat, dazu will ich mich nicht äußern.
Ja. So erlebt es leider
keiner Statistik,
die
selber gefälscht
hat. Heutzutage. Das war's soweit von uns für diese Woche. Wir danken euch fürs Zuhören. Nächsten Dienstag. Nächsten Montag habe ich schon angekündigt. Der Passport für alle Pets-Fans.
Hab ich nicht zugehört.
Natürlich. Und ansonsten natürlich Dienstag wieder der NFL Tuesday. Macht's gut, viel Spaß. Morgen Thursday Night und dann Sonntag die Spiele. Bis dahin. Ciao, ciao.